da sind wir wieder. Montagmorgen, kurz vor 10:30 ist die Abteilung Basketball. Guten Tag, guten Morgen, Basti.
Guten Morgen, Körni.
Oder wie man vielleicht auch als BBL Webseite. Jetzt schreibt mir gerade in dem Moment unser Gesprächsgast, dass er 5 Minuten später, ja.
Aber das passt ja jetzt überhaupt
das
nicht, nachdem
ja
was gerade eben.
Ja. Das passt ja gar nicht, Basti.
Weil wir waren hier schon, wir sind ja jetzt hier, das muss man vielleicht mal sagen, für Behind the Scenes seit einer halben Stunde und reden über Basketball und wir schmeißen uns hier die Takes hin und her, als ob es Brustpässe wären.
Ja, also gut, kein Problem. Wir reden einfach 5 Minuten länger über... Ja, worauf wollte ich gerade eigentlich hinaus? Genau, dass wir vielleicht so eine Form finden, nicht nur German zu reden heute, sondern vielleicht auch ein bisschen Englisch. Denn mir ist auf der BBL-Webseite was aufgefallen.
Welcome to WoW, welcome to WoW.
Welcome to WoW. Und zwar der Nachbericht Bayreuth gegen MBC.
Okay.
Der ist ja zu jedem Spiel immer ein Nachbericht. Und das steht, Doret Double-Double carries Bayreuth past MBC. Medi Bayreuth never faced a real challenge. Und so weiter, also auf Englisch. Aha. Und unten drunter stands Anmerkung, Doppelpunkt. In der Saison 21-22 werden wie hier auch gelegentlich Nachberichte in englischer Sprache verfasst.
Aha.
Und ich frage mich, Basti, why?
Yeah, it's truly awkward. It's quite awkward. I don't know why. I can't tell you.
Ja, mein Faser wollte was über Bayreuth reden, aber der kann no English. Und jetzt, was soll ich ihm jetzt sagen? Also,
but we are an international league now, so we have the Bayreuth against the MBC spiel in the English.
Also bei unserem wöchentlichen Chainsaw-Massaker gegenüber der BBL-Webseite, muss ich sagen, hoppla, kratzen im Hals, das geht nicht. Also du kannst, ich finde das katastrophal, also wirklich, ich übertreibe jetzt nicht, ich finde es katastrophal, wenn du einen Nachbericht ausschließlich auf einer deutschen BBL-Seite ausschließlich in englischer Sprache verfasst.
Also ich kenne das Problem so ein bisschen, das ist ein Problem, das ich aus der Comedy gut kenne, wenn man so ist, hey, wäre das nicht lustig, wenn ein Delfin einen Stuhl hat und dann fragen die anderen Leute so, ja, aber warum?
Ja.
Und du bist so, ja, weiß ich noch nicht.
Ja.
Und wenn du dieses Warum nicht weißt, dann macht der Joke keinen Sinn. Und wenn du nicht genau weißt, warum einige der Nachberichte auf deiner Seite randomly auf Englisch erscheinen, macht das wahrscheinlich auch nicht viel Sinn.
Also, man kann ja dann eine Übersetzung anbieten oder sowas. Das finde ich ja, kann man ja machen, ne? Also, okay, klicken darauf für Englisch oder darauf für Italienisch. Aber einfach mal zu sagen, wir nehmen jetzt Bayreuth gegen MBC und schreiben eine Nachbericht nur auf Englisch. Bitte explain me that. Also, naja, gut. Ah, der erste Rant schon mal raus hier am Montagmorgen. Dabei finde ich es ja eigentlich ganz interessant, wie schnell sich englische Begriffe in der deutschen Sprache etablieren können. Mein Lieblingsbeispiel momentan ist Boostern. Mhm. Vor 14 Tagen, oder sagen wir mal vor 4 Wochen, nobody hier in diesem Land, glaube ich, wusste, was Boostern ist. Und jetzt wissen es alle Omas und Opas bis ins hohe Alter. Ja, Booster, das ist irgendwie, da kriegt man halt nochmal eine Spritze.
Naja, sagen wir, also zumindest kannten die Leute, die so wenige Freunde wie ich hatten in der Kindheit, den Begriff Boostern schon, wenn man sich neue Yu-Gi-Oh!-Karten gekauft hat. Ist auch Boostern.
Was heißt das? Also warum?
Der kauft man kauft sich ein Booster-Pack. Es gibt so Booster-Packs.
Da sind mehrere Karten drin, oder warum heißen die?
Ja, diese Booster-Packs sind die größte Abzocke, die es überhaupt gab, weil die haben 10 Euro, oder ich glaube, die kosten mittlerweile 10 Euro oder so, und da ist nie was Gutes drin, das ist immer nur absoluter Müll, aber es gibt die winzige Mini-Chance, dass man so eine super seltene Karte da drin hat.
Ah, okay. Ja, das ist ja jetzt auch out, ne? Es gibt jetzt nur noch Non-Fungible Tokens, wenn du da irgendwie die richtigen Yu-Gi-Oh! NFT hast, dann bist du wahrscheinlich Multimilliardär.
Ja, ich weiß, hab nur gesehen, dass Steph Currys Twitter-Header jetzt, Twitter-Profilbild jetzt ein NFT ist. Mehr weiß ich zu dem Thema nicht.
Okay. Hast du gehört, dass LeBron James
Oh, das hab ich mitbekommen, ja.
Einen Spieler geschlagen hat, letzte
Nacht. Isaiah Stewart, ja, ja. Mhm. Hat dem doll auf die Ommel gehaut. Es war sehr merkwürdig.
Ich hab die
Alles
Szene
sehr merkwürdig dieses Wochenende.
Ich hab mir die Szene angeschaut, also ich hab da, man sieht gar nicht so viel, ne? Aber gut, ist wohl irgendwie eskaliert. Du warst bei Ulm gegen Berlin.
Overtime. Das ist korrekt. Overtime. Ja, wann, es ist jetzt nicht unbedingt das größte Offensivspektakel, das die Liga jemals zu bieten hatte. Das war ein großer Kampf, das war anstrengend schon beim Kommentieren am Kommentatorenplatz. Hat man schon das Gefühl gehabt, man kriegt bei jedem zweiten Angriff mal so einen Ellenbogen in die Rippen. Also ich habe auch richtig blaue Flecken jetzt, nachdem ich daheim gekommen bin.
Also von Birdie, vom Experten, der neben dir sitzt, hat er dir das
geschlagen? Birdie hat mich übrigens tatsächlich geschlagen. Der hat mich tatsächlich geschlagen übrigens, aber das, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, auf die Gründe, alles okay.
Doch, bitte, bitte.
Nee.
Ging zum Heidelberg? Oder hast du irgendeinen Witz gemacht gegen den BVB oder sowas?
Nee, ich würde keine Witze machen, du kennst mich. Zurück zum Spiel. Das war schon beeindruckend, wie Alba Berlin nach zwei Spielen in der Euroleague, zwei Spielen bei russischen Teams, zwei Niederlagen auch noch, da nochmal zurück ins Spiel gekommen ist und irgendwoher die Energie gefunden hat. Ich weiß es selber nicht, woher genau. Auch Ratze vom Ulm hatte ja eine Doppelbelastungswoche unter der Woche im Eurocup gespielt, allerdings zu Hause. Das macht dann schon einen Unterschied, finde ich. Und das war eine beeindruckende, kämpferische Leistung. Für beide Teams gilt weiterhin, die offensive Leistung ist noch nicht so beeindruckend, wie man das von ihnen vielleicht kennt aus den letzten Jahren.
Okay. Ja, irgendwie die Verlängerung 8-3, ne?
Ja.
8-3.
Ja, schon. Und das, ja, es gab sehr viele Ballverluste von Ratio vom Ulm und das war dann einfach zu viel am Schluss.
Ja. Ich versuche mal eben hier den Birdie anzurufen. Wir müssen natürlich klarstellen, warum der dich geschlagen hat. Ne?
Also. Der hat gestern Nacht aber das Spiel kommentiert. Ne?
Hallo, hier ist die Mobilbox von 0.
Ach, der hat LeBron kommentiert dann noch?
Ja, der hat Lakers gegen die Detroit Pistons gemacht noch.
Deswegen
ja.
Schläft er jetzt noch, der Sausack. Gut, das gilt es dann eventuell noch zu klären, was da war. Ja, wir wollen jetzt erstmal über die Nationalmannschaft reden. Heute ist der Beginn, das Fenster öffnet sich. Das Nationalmannschaftsfenster öffnet sich für unsere WM-Qualifikation. Das heißt also, wir reden natürlich ganz viel in den nächsten Monaten über die EM, aber wir müssen auch über die WM oder wollen auch über die WM reden, denn die jetzt anstehenden Fenster, die haben damit zu tun, dass sich die deutsche Nationalmannschaft noch für die Weltmeisterschaften 2023 qualifizieren muss. Und die, das ist noch ein bisschen hin, aber diese Quali, die dauert ein bisschen. Also die ist etwas, kennst du eigentlich, weißt du eigentlich, wie das geht, wie man sich qualifiziert, Basti?
Man gewinnt Basketballspiele.
Ja, ich merke schon eine gewisse Verunsicherung. Du weißt also gar nicht, wie der Qualifikationsmodus ist.
Also wir sind auf jeden Fall in der Vierergruppe mit Israel, mit Polen und mit Estland und danach weiß ich noch nicht. Nee. Also du, das ist bei mir, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass das unprofessionell ist und so.
Nein.
Aber mich geht das ein bisschen auf den Sack, um ehrlich zu sein. Also diese ganze, wer dann gegen welche Gruppe und dann mischen wir hier die Karten und dann kommt hier, kommt so ein großer Magier aus einem alten Vulkan und der entscheidet dann, wer gegen wen, wann, wo spielt. Das ist mir alles, können wir nicht einfach normale Gruppen machen?
Also ich merke tatsächlich eine gewisse Verzweiflung bei dir und wir wollen das dann einfach mal aufklären mit demjenigen, der vorangeht bei der deutschen Basketballnationalmannschaft. Und das kann ja eigentlich nur einer sein, der ist eigentlich immer dabei. Und das ist Robin Benzing. Das ist der Kapitän, das ist derjenige, der immer nominiert wird, also ich glaube auch noch in, wenn er gar nicht mehr Basketball spielt. Den rufen wir jetzt mal an, der ist in Bologna. Der spielt ja für Bologna.
Okay.
Buongiorno, come stai?
Buongiorno.
Ja.
Bene.
Okay, also Basti ist auch noch bei mir, wir sind hier zu dritt jetzt.
Basti, das ist unglaublich.
Ja, was ein Wahnsinn, was hier passiert, ne?
Grazie.
Grazie. ja, wie du bist doch in Bologna jetzt, oder? Oder bist du schon bei der deutschen Nationalmannschaft?
Nee, ich bin noch in Bologna, weil ich habe gestern in Trento gespielt, dann sind wir ein Spiel gegenübergekommen und ich fliege heute, später fliege ich und dann komme ich dann ungefähr so zum Training direkt an.
Okay, also heute noch keine Interviews. Perché stai giocando così male? Interviews gegeben? Noch nicht? Oder?
Noch keine Interviews gegeben. Nein. Nee. Du bist der Erste, mit dem ich gerade spreche. Kannst du dir vorstellen?
Also ich habe dich gerade gefragt übrigens, warum spielt ihr so schlecht? Fortitudo Bologna, Tabellenvorletzter, aber deine Statistiken sind gut.
Also man muss ehrlich sagen, dass wir ziemlich viele Probleme haben. Also erstmal in der Preseason war schon so, dass wir mit so 3 oder 4 Verletzte hatten einfach gar nicht komplett waren, deswegen waren wir einfach auch nicht konkurrenzfähig. Deswegen haben wir jedes Spiel verloren und auch deutlich verloren. Also, aber wie gesagt, Preseason ist Preseason, mit dem Super Coppa okay, aber dann das erste Spiel zu Hause haben wir nicht schlecht gespielt. Hat mir jetzt einen Wurf für den Sieg, haben mit 1 Punkt verloren. Und dann ist danach ist der Trainer dann gegangen.
Ah, okay.
Der ist freiwillig gegangen. Und dann ist natürlich erstmal ein richtiger Bruch reingekommen, weil, gut, ich meine, du bist mit Respekt in die Vorbereitung gegangen, bist mit der Jugo-Schule durchgekommen und so, weißt du. Und dann auf einmal, boom, ist er weg. Hat sozusagen im Stich gelassen, weißt du. Und hat die Mannschaft hart getroffen. Dann neuer Trainer natürlich, wie es halt so ist, schwierig, was soll er machen? Wir kennen die Mannschaft nicht, hat die nicht vorbereitet, nicht zusammengestellt. Dementsprechend sind dann die Ergebnisse auch. Dann haben wir jetzt neue Spieler verpflichtet, Spieler entlassen. Also ist ziemlich viel Chaos. Mannschaft ist nicht gut zusammengestellt, muss man auch ehrlich sagen.
Hey, komm zurück in die BBL, Robin, das ist ja Wahnsinn, was du da alles erzählst.
Ja gut, aber ich sag mal so, Italien, das ist so super interessant, taffe Liga, also muss man ehrlich sagen. Und mir macht Spaß. Also ich, für mich persönlich ist es natürlich sehr gut, ich spiele sehr gut, spiele viel. Und das muss man auch mal sagen. Meine Rolle ist wirklich gut. Ich glaube, dass wir noch eine Veränderung machen werden und dann sind wir auf jeden Fall auch dann konkurrenzfähig sind wir, aber wir sind dann konkurrenzfähig, glaube ich.
Und okay.
Also ich glaube, dass wir zu Hause werden wir viele Spiele gewinnen, weil die Halle bei uns ist unglaublich, die Fans sind super krass. Also mit 60% ist die Halle wirklich schwer zu gewinnen. Auswärts müssen wir das Spiel gewinnen. Ich denke, gestern waren wir nicht schlecht, gegen Trent waren 3 Viertel lang wirklich, waren wir vorne, haben besser gespielt, im 4. Viertel sind wir ein bisschen eingebrochen. Waren nicht tief, jetzt hatten wir 2 Verletzte oder 3 Verletzte gehabt, also hat wieder ein bisschen die Tiefe gefehlt. Und ja, dann ist es schwer, auswärts zu gewinnen in jeder Liga der Welt. Und das ist die Situation, aber es ist eine gute Herausforderung, es ist eine Challenge und ich glaube, wir werden schon gut werden.
Und jetzt Nationalmannschaft.
Natürlich.
Wie qualifiziert man sich denn eigentlich für diese WM?
Ich habe keine Ahnung.
Also erstmal spielt ihr in einer Vierergruppe.
Ja. Okay.
Ja. Und gegen Estland, Polen und Israel.
Okay.
Und von den 4 Mannschaften kommen 3 weiter. Ja, okay. Also es gibt 8 Gruppen, 8x4, 32. 24 Mannschaften von den 32 kommen in die nächste Runde. Also jeweils die 3 Besten einer Gruppe.
Ja.
Und da werden nochmal neue Gruppen zusammengestellt. Die Ergebnisse werden immer mitgenommen von der ersten Runde hier.
So ein bisschen wie bei der ersten Qualifikation, die wir hatten. Also Und dann
kommen die 12 Besten. Also, dann kommen nochmal neue Gruppen. Am Ende bleiben jedenfalls 12 Teams übrig. Sagen wir mal so. Also, das sollte ja wohl zu machen sein, oder?
Ja, das sollte zu machen sein, aber du weißt ja, wie es ist. Also, Qualifikationen sind immer hochinteressant und man weiß nie, was da passiert. Man weiß nie, gegen wen man spielt. Und aber wir haben ganz gute Erfahrungen mit Qualifikationen bis jetzt, deswegen, ich glaube, da sollten wir doch anknüpfen.
Also in der nächsten Runde, wenn ihr dann zu den besten 3 gehört, kämt ihr gegen die 3 Besten der Gruppe C. Da sind Kroatien, Schweden, Finnland und Slowenien dabei. Und da muss man auch wieder in dieser 6er-Gruppe zu den besten 3 gehören. Also das ist natürlich noch ein bisschen hin, aber... Ja, jedenfalls hast du dir schon mal angeschaut, wer denn da alles aufsteppt jetzt in dieser Woche in Nürnberg. Donnerstag geht's ja los mit dem ersten Spiel gegen Estland.
Ja, genau. Natürlich habe ich den die Einladung bekommen und auch den Kader gesehen, der aufgestellt ist. Und finde ich sehr, sehr, sehr interessant und ganz schön, wieder auch ein paar alte Gesichter zu sehen, wie natürlich mein Kumpel Basti. Freue mich, dass er wieder dabei ist. Und ansonsten eigentlich nicht so viele Überraschungen. Ich denke, dass es ganz solide ist, dass wir die Spieler, die es auch wirklich gute Leistungen bringen in der Liga, auch eingeladen sind. Und man hat immer jetzt wieder Diskussionen auf allen Seiten, warum der nicht dabei ist und warum nicht dabei ist, aber es ist immer so und interessante Gruppe und ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber das weiß ja jeder.
Ja. Das ist sowieso klar. Also da auch nochmal zur Info, es wird immer noch hinter den Kulissen daran gearbeitet, Spieler noch dazu zu bekommen in dieser Woche von Euroleague-Teams. Das ist kein Witz. Also Easy Akbina zum Beispiel soll noch in den Startlöchern stehen oder ein Jonas Matissek von Alba Berlin auch.
Ja, das habe ich gehört. Ich habe mit Easy auch gesprochen.
Ja.
Er hatte gemeint, er würde super gerne kommen. Muss halt gucken, ob Fenerbahce ihn freigibt.
Ja, also genau.
Also ich glaube, das ist die Geschichte mit den Euroleague-Spielern. Ich glaube, dieses Jahr, ich habe schon gehört, auch dass in der Türkei zum Beispiel Sandlin und Larkin, die werden auch spielen. Das heißt, viele Euroleague-Mannschaften geben ein paar Leute frei, weil einfach wahrscheinlich die Länder gemerkt haben, okay, die Qualifikationen werden immer schwieriger, wenn die Spieler nicht kommen. Und sie wollen einfach auch sich qualifizieren für die WMs. Und dafür brauchen wir gute Spieler. Also brauchen wir alle Spieler qualifizieren.
Ja, genau. Ich glaube, Joe Vogtmann war auch noch im Gespräch. Der hat aber eine Augenverletzung. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, das ist auch noch.
Joe und Tibor waren auch im Gespräch.
Ja.
Tibor Pleiss auch.
Ja, genau.
Aber ich weiß nicht, was da der neueste Stand ist. Also deswegen, ich habe nur mit Ismail gesprochen und den Rest weiß ich nicht.
Ja. Wahnsinn, alles ein ziemliches Durcheinander, aber Donnerstag jedenfalls wird da eine Mannschaft stehen und dann gegen Christian Coulamé spielen. Kennst du noch seinen Vater eigentlich, der Gerd Coulamé? Ja,
klar kenne ich den. Ah. Habe ich verfolgt. War damals zur Bamberger Zeit einer Lieblingsspieler.
Ja, Gerd Coulamé. 2002, 2004 bei Bamberg gespielt. Sein Sohn ist jetzt estnischer Nationalspieler und steht im Kader am Donnerstag. Ja, neuer Bundestrainer auch, Gordon Herbert. Er hat viel telefoniert, hat er uns verraten. Weißt du irgendwas über die Art und Weise, wie Gordy so trainiert, was der anders macht als andere Trainer? Wie bist du da informiert?
Ich kenne natürlich Gordy durch die Frankfurter Zeit natürlich. Ich habe da viel verfolgt, wie sie gespielt haben. Wie jetzt das einzelne Training abläuft und so weiter, kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ich denke, die Philosophie von Gordy ist doch dann auch schon ein bisschen, also schön einen Fluss reinzukriegen ins Spiel, in die Spieler wirklich, den Spieler das Vertrauen zu geben, die Spieler machen zu lassen auch. Trotzdem habe halt irgendwie ein klares System zu haben, vielleicht nicht zu vielen Sets zu spielen, aber dafür, wenn man Sets hat, die in verschiedenen Varianten zu spielen. Ich glaube, ganz bekannt natürlich ist die Offense in Frankfurt, die sie immer gespielt haben. Mhm. Und das sind in verschiedenen Varianten mit verschiedenen Optionen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Philosophie. Ich würde vermuten, dass das so ein bisschen, dass das so anhält. Aber man weiß nie, was er noch für Tricks im Ärmel hat, für Asse im Ärmel hat.
Ja, ich denke, man muss einfach nicht zu komplex spielen. Ne? Also du hast ja einfach wenig Vorbereitungszeit und musst...
Genau, absolut, absolut. Ich glaube, das ist gerade jetzt, wie du sagst, die Vorbereitungszeit ist wenig, ist klein. Die Jungs kommen zusammen. Ich glaube, man muss wichtig, dass man da einfach wieder, wie immer in der Nationalmannschaft, dass man eine gute Teamchemie findet, dass man sich direkt findet auf dem Feld, dass man gut miteinander ankommt und zusammenspielt und den Ball gut bewegt und alles andere, glaube ich, wird sich das ergeben.
Ja. Ja, das Ganze ist für die WM, das ist ja noch ein bisschen hin. Erstmal kommt die EM. Hast du schon so ein bisschen Turnierfieber oder ist das einfach bei so einem alten Haudegen wie dich, ist das irgendwie, dauert das, bis man unmittelbar vor dem Turnier steht, bis man ein bisschen nervös wird?
Ja, nee, also ich hab noch kein Turnierfieber, ehrlich gesagt. Ich bin zwar ein alter Haudegen, ich sag mal ein etwas erfahrener Spieler, so nenne ich mich immer gerne. Aber zum Beispiel jetzt, ich freue mich jetzt richtig krass auf die Nationalmannschaft. Das hat mir aufgefallen, dass es jetzt mich doch wieder richtig reizt, zu Nassau zu kommen und das Fenster zu spielen. Ich freue mich auf die Jungs, die hier zu treffen. Für mich ist es immer schön, gerade die Woche jetzt auch ein bisschen dann Abstand von dem eigenen Verein zu kriegen, hier nach Deutschland wieder zu kommen. Und ich habe jetzt nicht unbedingt ein Turnierfieber, aber ich habe ein Fensterfieber und deswegen ist es gut.
Ein Fensterfieber?
Fensterfieber ist gut.
Ja, du bist ja immer dabei, jeden Sommer, das ist ja bekannt, du bist ja der Motor, der das Aushängeschild der Nationalmannschaft und insofern braucht man dich da nicht extra für zu motivieren. So ein bisschen die Vorbildfunktion. Gibt es da Spieler jetzt bei, mit denen du noch nie gespielt hast?
Ich muss kurz meinen Kader durchgehen im Kopf.
Sind da welche bei, die den alten Benzing noch nicht kennen? Nee, gibt's doch nicht, oder?
Ich glaube nicht.
Nee, ne? Ist ja auch eine schöne Abwechslung, gerade für die Spieler, bei denen es nicht so gut läuft, oder? Also jetzt bekommt man die Bamberger zum Beispiel da irgendwie, die haben richtig schlecht gespielt, da war ich am Freitag auch. Ich weiß gar nicht, ist denn der Bennett ist da auch dabei, oder?
Ja. Bennett ist dabei, der hat in Oldenburg auch eine schwierige Saison. Ich habe eine schwierige Saison, aber ich glaube, das ist ganz normal und ich denke, es ist auch gut, dass man dann wirklich dann mal ein bisschen Abstand kriegt davon und wirklich die Sache mal vergessen kann, kurz zur Seite schieben kann und sich auf eine andere Sache zu fokussieren, die Nationalmannschaft. Und das tut allen Spielern gut, tut den Vereinen auch gut, wenn da diese Pause ist. Ich glaube, das ist wichtig für viele Vereine, um sich da ein bisschen zu organisieren, vielleicht Sachen zu machen, die verbessert werden müssen. Und dafür ist das Fenster ideal.
Ja, das Sache mit den Fenstern ist ja immer, das ist ja ein Dauerthema, wie man das am besten macht, wie man das am besten löst, diese Fieberfenster. Es könnte passieren, dass man vielleicht doch in absehbarer Zeit wieder auf das alte Modell umschwenkt und tatsächlich nur noch im Sommer spielen lässt und damit dann eben aber alle Spieler am Start hat, also auch die in der NBA und in der Euroleague spielen. Wie stehst du dazu? Wäre das dir lieber?
Ich meine, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, der größte Vorteil wäre natürlich, dass dann wirklich alle Spieler dabei sind, dass dann wirklich dann der Wettbewerb extrem konkurrenzfähig ist. Auf der anderen Seite natürlich, wie die Vorteile, die Fenster haben, dass man halt wirklich dann, wie angesprochen, mal ein bisschen Abstand kriegt von einem Verein, dass eine Pause in einem Verein gut tut, um vielleicht noch Veränderungen zu machen im Kader oder Veränderungen in der Infrastruktur, was auch immer gemacht werden muss und verbessern muss. Also ich glaube, Vor- und Nachteile gibt es bei beiden Seiten und gut, dass ich das nicht entscheiden muss und dabei belassen ist.
Ja. Die WM wird ja in drei verschiedenen Ländern stattfinden, also in Japan, Indonesien und Philippinen. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber das klingt klingt ein bisschen seltsam, oder? Also das ist zum einen nicht, dass es nur weit weg ist, aber in drei verschiedenen Ländern. Wie siehst du das als Sportler? Ist das für euch egal oder hättest du lieber, dass es in einem Land kompakt in einer Stadt oder zwei oder drei Städten stattfindet?
Also ich glaube, als Sportler ist es relativ egal. Ich denke, man ist ja jetzt mittlerweile gewöhnt, dass es immer so ist, dass die Turniere in diesen Formaten öfters in verschiedenen Ländern stattfinden. Klar, jetzt ist es natürlich ein bisschen mehr Range drin, aber auch interessant natürlich auch für viele Spieler, die halt noch nicht in diesen Ländern waren, halt dort mal hinzukommen, ist doch auch was Besonderes und ich glaube, da wird alles super organisiert werden, die Reisen werden super organisiert werden, also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Deswegen ist es für die Spieler auch eher zweitrangig. Ich glaube eher, dass man sich als Spieler freut, dass man wirklich mal in diese Länder kann und dort Zeit verbringen kann.
Was wäre denn dann dein bevorzugtes Land? Ich weiß gar nicht, wie das festgelegt wird am Ende dann, wer wo spielt, aber...
Ja gut, Japan war ich ja jetzt schon, deswegen ich würde wahrscheinlich einfach bei den anderen Waffen machen, Indonesien und?
Philippinen,
ja, also für Indonesien und Philippinen würde ich schon gerne mal besuchen, also ich mal ehrlich.
Ja, gut, dann hoffen wir, dass das dann irgendwie auch klappt mit den... mit der Qualifikation, aber wie gesagt, unter den besten 12 in Europa, das sollte man irgendwie vielleicht, da spricht jetzt der Fan aus mir heraus, hinbekommen. Gibt es noch andere Teams, wo du sagst, das ist schon erstaunlich, also es gibt ja immer so Teams, die immer oben mit dabei sind, in Spanien oder sowas oder Frankreich oder so, sind das auch Teams und Nationen, die du gerne schaust? Also schaust du auch jetzt, wenn die Spanier spielen, dir so eine Partie mal an in der Qualifikation? Ist das so eine Art, dass man denkt, auch mal gucken, was die machen? Oder schaut man nur auf sie?
In der Qualifikation eher weniger, dass ich da die anderen Spiele angucke, muss ich sagen. In den Turnieren, in den richtigen Turnieren, habe ich mir immer gerne alles angeguckt. Also Spanien habe ich mir super oft angeguckt. Gerade durch meine Erfahrungen, die ich auch nicht in Spanien hatte. Die Franzosen natürlich auch. Alle Top-Teams. Ich denke, da kannst du die ganze Liste durchgehen. Selbst die Italiener, wie die jetzt aufgestellt waren bei der Olympiade. Die Serben natürlich und so weiter und so fort. Also die gucke ich mir super gerne an, weil ich aber auch gerne Basketball gucke. Aber Qualifikationen, wenn man weiß, dass jetzt nicht die volle Besetzung da ist, ich glaube, da konzentriert man sich auf sich, schaut, dass man die Spiele gewinnt und dann kann man guckt man sich die Ergebnisse an, aber man guckt sich nicht unbedingt den Spielern. Ja. Also so mache ich das.
Schaust du denn eigentlich Euroleague?
Ja, selbstverständlich.
Gibt es da so Teams, die du verfolgst oder schaust du Bayern und Berlin oder wo schaust du da hin?
Natürlich verfolge ich die deutschen Teams, selbstverständlich. Aber ich gucke natürlich auch, was meine deutschen Kollegen machen. Natürlich Joe in Russland, Tibor in FS und so weiter und so fort. Nils in Kaunas. Also ist ja mittlerweile so viel verteilt. Deswegen, ich gucke da die neue Mannschaft Monaco, gucke ich mir auch gerne an. Also wirklich auch eine sehr starke Mannschaft. Also es ist, macht unglaublich Spaß, einfach Juli zu gucken. Der Basketball ist einfach top. Und deswegen gucke ich mir das einfach unglaublich gerne an, egal was im Spiel läuft.
In Italien, also ihr habt ja mit Mailand ja auch ein italienisches Team da in der Euroleague. Kannst du uns so ein bisschen berichten, welches Image die haben in Italien? Also Teams haben ja oft ein gewisses Image jetzt, wenn ich mir, wie sie zusammengestellt sind, wie sie geführt werden. Als was gelten diese Mailänder? Ist das einfach nur die Truppe vom Armani, die stinkreich sind? Oder sind die total beliebt oder unbeliebt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich bin noch nicht so auf dem Wissensstand, um die genauen Details zu sagen. Ich glaube, dass Mailand wahrscheinlich eher, also ich glaube, dass die hier in Italien mehr anerkannt sind als in Europa, würde ich mal schätzen. So macht es ein bisschen Eindruck. Viele, glaube ich, sagen in Europa, die Armani-Truppe, bla bla, die kriegen nichts zusammen. Und hier in Italien ist es schon so eine Hausnummer, so eine Marke, selbstverständlich. Also der Name Bori Armani Mailand ist schon stark. Also muss man schon sagen, als sie bei uns wir haben schon zu Hause gegen sie gespielt und knapp verloren, war ein gutes Spiel von uns. Das war schon interessant, was sie auf den Kader gebracht haben. Allein auch die Organisation, wie viele Trainer die dabei haben und die ganze Infrastruktur bei denen. Das ist schon auf dem höchsten Level. Also ich würde das wirklich so einschätzen, dass die hier in Italien natürlich, was auch Sinn macht eigentlich, dass sie hier schon ein anderes Bild haben als in Europa. Aber ich glaube, das Bild in Europa verbessert sich auch jetzt durch die Erfolge, die sie jetzt auch gemacht haben, wie sie jetzt gerade spielen auch. Haben natürlich mit Messina einen absoluten Top-Coach an der Seite, haben eine starke Mannschaft zusammengebastelt, nicht nur zusammen gekauft, wie es in der Vergangenheit öfters mal war, sondern haben wirklich eine Mannschaft zusammengebastelt, die wirklich funktioniert, die harmonisch ist, die qualitativ top ist. Und das zeigen sie, da haben sie letztes Jahr gezeigt, also im Final Four waren. Und das zeigen sie dieses Jahr weiter. Und ich glaube, haben wir bis jetzt erst eine Niederlage oder so. Also sind schon auf einem guten Weg.
Ja. Robin, wir sagen ganz lieben Dank. Du gehst jetzt zum Flughafen und ab geht's nach Nürnberg. Da trefft ihr euch, ne? Ja.
Selbstverständlich. Ja. Ich habe noch ein bisschen Zeit, packe mal ein bisschen meine Sache und dann geht es dann nach München und von München düse ich dann im Auto nach Nürnberg.
Ah, okay. Ja. Donnerstag.
Gibt's ja nicht.
Dann Donnerstag 19 Uhr kostenlos für alle zu sehen bei Magenta Sport. Das Spiel gegen Estland und am Sonntag um 20 Uhr ist dann euer Spiel in Lublin in Polen. Also die beiden Matches gilt es zu beobachten und zu gewinnen. Robin, ganz lieben Dank, liebe Grüße ans Team und
sehr gerne.
Ja, danke. Gesund bleiben und Spaß haben.
Ja, absolut. Und wir hören uns. Ja.
Alles klar, Robin.
Danke, ja, tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao.
So, der Benziner am Start. So, und wer hat sich gerade gemeldet? Ne? Ja. Wer hat sich gerade gemeldet? Und den rufen wir jetzt zurück. Das ist natürlich derjenige, der unseren Kommentator geschlagen hat. Das machen wir jetzt erstmal. Das müssen wir jetzt erstmal regeln. Hi. Birdie, du bist jetzt hier im Podcast. Mhm. Und ja, Basti ist natürlich auch am Start. Und Basti hat uns gerade was erzählt, was er aber nicht weiter ausführen will. Kannst du dir vorstellen, worum es geht?
Absolut nicht.
Du hast ihn geschlagen gestern.
Ich habe ihn geschlagen. Also mehrfach. Das hat er sicherlich teilweise verdient, aber kann ich mich nicht dran erinnern. Also sicherlich nicht so wie LeBron James heute Nacht.
Doch, es war eine sehr ähnliche Szene.
Ja? Haben wir beim Boxout um den Rebound gekämpft?
So wie wir es halt immer machen. Wir kämpfen beim Boxout darum, wer das lautere der beiden Mikrofone bekommt.
Ja, okay. Ja,
okay, ja. Also da du auch nicht, also wie gesagt, ich habe es auch hier schon gesagt, es ist nachvollziehbar, du giltst als relativ gewalttätig, dass du Kollegen schlägst, wundert jetzt niemanden jetzt von uns.
Wir aufpassen, ja.
Aber du hast LeBron James dann tatsächlich auch kommentiert in der heutigen Nacht.
Absolut, absolut, ja.
Ich habe mir die Szene angeschaut, also man sieht nicht wahnsinnig viel. War das alles so, war er böse?
Was hast du da gerade gesagt?
Also ich sehe in der Wiederholung, ich habe die Unterkorbkamera beim sehe ich, ja, und dann schrammelt er mit seinem Ellbogen so ein bisschen am Gesicht vom Stuart.
Na, das ist kein Schrammler.
Das ist eine sensationelle Verharmlosung der Tatsachen.
Also du sagst, es ist Körperverletzung oder was?
Also in meinen Augen muss LeBron James für sowas lange gesperrt werden. Fertig aus.
Echt?
Also das ist sofort. Ich habe schon bei Nikola Jokic gesagt, da haben die ganzen Leute davon gesprochen, dass Markieff Morris das verdient hätte. Egal, beide Morris-Brüder hätten das verdient. Auch das ist in meinen Augen totaler Quatsch. Das ist eine Aktion von Jokic in den Rücken gewesen mit voller Wucht. Dafür wird er 1 von 82 Spielen gesperrt. Also ein Spiel, was im Endeffekt kaum Relevanz hat. Vermutlich vor allem deshalb, weil Nikola Jokic ein Gesicht der NBA ist. Ich sage es ganz drastisch, für mich macht sich die NBA damit komplett lächerlich. Stellt euch sowas mal hier in Deutschland vor. Das würde ein bisschen, oder in Europa vor, das würde ein bisschen anders ablaufen. Es ist nochmal 1 von 82 Spielen. Und bei der Szene von LeBron James, da schlägt er ihm in meinen Augen ins Gesicht, vollkommen absichtlich.
Okay.
Das ist der erste Punkt. Dann flippt Isaiah Stewart natürlich komplett aus. Wir wissen nicht, was dann passiert, beziehungsweise was dann miteinander geredet wird, ob dann weiter ein bisschen provoziert wurde in Richtung Isaiah Stewart. Zumindest hat das so ein bisschen den Eindruck für mich gemacht. Und für mich ähnlich schlimm, dass LeBron James, nachdem diese ganze Situation dann feststeht, er rausfliegt, richtigerweise, gibt's gar keine andere Möglichkeit, dann noch sein Shake-Hands-Ritual mit seinen Teamkollegen macht. Also es ist für mich, also ich bin großer LeBron James-Fan, mal ganz davon abgesehen. Mhm. Aber das, was er heute Nacht da abgeliefert hat, geht für mich überhaupt gar nicht. Für meine Begriffe sollte man für sowas lange, wirklich lange gesperrt werden. Ein absolut unwürdiges Verhalten für eines der Gesichter oder das Gesicht der NBA. Hm.
Gut, dann haben wir das geklärt. Also, und in deinem Fall plädierst du da auch für eine Sperre, deine Gewalttätigkeit gegenüber Basti?
Nee, der Basti kann das ja gerne erzählen. Also bei mir ist es generell so, dass wenn ich einen Moment habe, wo ich mich sehr freue, dass ich dann das dann so einen kleinen Klaps auf den Oberschenkel gebe.
Ja, einen kleinen Klaps. Also ich war heute früh schon ich musste schon in die Klinik eingeliefert werden, weil ich glaube, die müssen mir das Bein amputieren. Also
da ist
struktureller Schaden entstanden, Alex. Aber ist alles okay.
Ach so, okay, gut.
Gut, dann wirst du wahrscheinlich nicht gesperrt werden, weil du einen großen Einfluss hast und ein Gesicht der Liga bist.
Aber Körny, wie kannst du denn da nichts sehen von LeBron James?
Ja, also sagen wir mal so, ich habe das Video...
Wie man Basketball kommentieren.
Ich hab was gesehen. Also ich habe ja nur, das ist ein Twitter-Video, das ist 3x3 cm groß gewesen und man sieht, dass er da mit dem Ellbogen, aber ich hätte jetzt gedacht, der haut den irgendwie mit der Faust auf die 12 oder irgendwie sowas. So klang das in der Überschrift. Und so drastisch sieht man es nicht. Also man sieht nicht...
Schau dir jetzt nochmal genau an.
Ja. Es ist halt tatsächlich noch ein bisschen schlimmer fast, weil...
Mein Gott.
Wenn er ihm wenigstens ins Gesicht geboxt hätte, während er vor ihm stand, dann hätte sich ja Isaiah Stewart zumindest drauf einstellen können. Aber es ist einfach ein Cheap Shot. Also einfach beim Rebound einmal voll mit der Faust durchs Gesicht gezogen. Und er hat gut getroffen, wie man im Gesicht von Isaiah Stewart sehen konnte danach.
Wie siehst du denn das, Basti?
Ja, genauso wie du. Also das war absoluter Cheap Shot. Ich weiß nicht genau, was davor alles zwischen den beiden noch gesagt wurde und passiert ist. Es war für mich so ein bisschen bezeichnend, dass LeBron James mittlerweile selbst davon ausgeht, dass er so eine große Lichtgestalt ist, dass wenn er jemanden per Cheap Shot eine in die Fresse haut beim Boxout, der war ja komplett überrascht davon, als Isaiah Stewart dann auf ihn losgegangen ist. So zumindest war mein Eindruck. Der war so, was? Wie kann man das? Auf mich? Das geht ja, das gibt's ja nicht. Ja. Also ich habe Isaiah Stewart sehr gut nachvollziehen können in der Szene und ich finde auch, also Einspielsperre wäre für mich nicht genug für die Aktion.
Ja, aber worüber reden wir denn? Also da ist jemand, der einem anderen Spieler ins Gesicht schlägt.
Ja. Yeah.
Das kann doch nicht Einspielsperre, das ist ja der Wahnsinn, sowas.
Du, Birdie, wenn wir dich schon mal dran haben, hör mal ganz kurz zu. Dann machen wir doch direkt ein bisschen Euroleague mit dir, oder?
Okay.
Ja, du kennst doch unseren Podcast. Wir haben eine Rubrik, Euroleague. Und wenn wir dich jetzt schon mal da müssen wir dich ein bisschen wegholen hier vom LeBron-Thema. Und kannst du uns aus der Kalten heraus einfach mal deinen aktuellen Spieler des letzten Spieltags nennen? Wo du sagst, der fällt dir als erstes ein.
Boah, ich habe, glaube ich, selten so wenig Juli gesehen wie vergangenen Freitag. Deshalb kann ich nur über den Donnerstag sprechen. Und ich meine, am Donnerstag haben nicht so viele Spiele stattgefunden. Mein Spieler der Euroleague der vergangenen Woche vielleicht eher.
Ja, der vergangenen Woche, genau.
Der vergangenen Woche.
Also der Round 11 MVP war auf jeden Fall Lorenzo Brown, falls es jemandem hilft.
Genau, der hat beim Kasan gegen Berlin-Spiel diese 18 Punkte aufgeholt, aber war eben der entscheidende Mann.
Ja, also im Endeffekt muss es ja ein Spieler gewesen sein von Kasan, weil Kasan hat Milan ja so unglaublich vernichtet vergangene Woche. Das war für mich eine der vor allem in der Höhe des Ergebnisses überraschendsten Ergebnisse überhaupt.
Ja. Kasan hat jetzt 9 der letzten 10 Spiele wettbewerbsübergreifend gewonnen. Also das ist eine Mannschaft, die man da aktuell nicht aus dem Auge verlieren sollte. Und was habe ich gelernt? Kasan ist übrigens auch eine sehr schöne Stadt. Man denkt immer, das ist irgendwo da in Russland und keiner will da hin, aber...
Wo lernt man sowas?
Weißt du, wer mir das erzählt hat? Unser Moderator Hans Finger. Denn das ist ein weit- und weltgereister Mann. Der war nämlich schon mal in Kasan.
Okay.
Ja. Der hat gesagt, da ist es wunderschön. Da ist es so ein bisschen, ich glaube, mediterran, wie er es genannt hat. Ja, okay, also, dann hast du wenig Euroleague verfolgt. Wo bist du denn in der kommenden Woche aktiv, Birdie? Vielleicht können wir mit dir ein bisschen vorausschauen. Bist du irgendwo bei einem Euroleague-Spiel? Hast du irgendwas auf der
Zettel? Nein, bei keinem Euroleague-Spiel. Ich bin... Boah, heute erwischt ihr mich nach dem Fight von LeBron James.
Ja, du,
ich mach Deutschland.
Ich
glaube sogar mit dir.
Das Polenspiel.
Ich glaube mit dir.
Ach du liebe Zeit. Eieiei, gut, dann musst du dich aber. Hast du noch ein bisschen Zeit, dir die Müdigkeit aus dem.
Ich bin überhaupt nicht müde, ich bin topfit. Oh. Also, du bist der Einzige, der müde wirkt, wenn du sagst, LeBron James hätte niemand was getan.
Alles klar. Birdie, dann leg dich nochmal hin eine Runde und wir hören uns die Tage.
Bis dann. Ciao, ciao.
Cheers. Ciao, ciao.
Ja, das ist schon stabil, dass er nach der durchzechten Nacht hier schon um 10 Uhr wieder in... Ja, ich kriege gerade noch eine Nachricht, dass Gordon Herbert eventuell irgendwelche Symptome hat. Also,
oh boy, oh nein.
Deswegen habe ich jetzt gerade kurz mal mein Sprachtempo verlangsamt. Das werden wir in den nächsten Minuten nicht rausfinden, was da los ist, aber eventuell verweise ich da auf aktuelle Nachrichten.
Entwicklungen,
dass da vielleicht bei Gordon Herbert irgendwie ein Positivtest kommt oder nicht. Keine Ahnung. Also, ich habe nur gerade irgendeine Nachricht bekommen. So, wo sind wir? Euroleague sind wir immer noch, Basti.
Yes.
Der Ausblick auf die kommende Woche. ZSKA Moskau gegen Bayern München. Die Moskauer sind nicht so, die wirken verwundbar irgendwie in dieser Saison. Wie ist dein Eindruck?
Ja, sind nicht ganz die dominante Mannschaft von den aus der letzten Jahr. Übrigens, falls wir hier massive technische Probleme haben, entschuldige ich mich an der Stelle hier kurz. Also ich höre dich zum Beispiel doppelt die ganze Zeit. Egal, das können wir danach noch besprechen. Deswegen könnte es sein, dass meine Antwort so ein bisschen Scatterbrain ist, weil ich alles doppelt höre. Okay, also ZSKA Moskau, Johannes Vogtmann, also dieses Tandem mit unserem deutschen Point Center kennen wir da ja schon seit ein paar Jahren. Aber du hast recht, das ist alles nicht auf diesem gleichen hohen wir wollen die Euroleague gewinnen Niveau, obwohl der Kader eigentlich wieder gut aussieht. Aber das ist auch ein Thema, was wir schon öfter besprochen haben bei ZSKA. Da sind jetzt auch ein paar Spieler einfach einen Ticken älter. Ne? Also Alexei Schwedt ist nicht mehr so jung. Sie haben Marius Grigonis geholt, der ist im besten Basketballeralter. Dann gibt's dieses Experiment mit Kenneth the Reed, the Manimal, der bislang überhaupt keinen Impact hat auf die Mannschaft. Und das ist natürlich dann auch schon sowas. Ich habe das Gefühl, dass man bei ZSKA schon durchaus gut was gesetzt hat auf die Verpflichtung von Kenneth Fareed. Ich kann mir auch vorstellen, dass der recht teuer war. Ja. Und dann fehlt dir halt dementsprechend direkt ein Kaderplatz, mehr oder weniger als Komplettausfall. Aber das alles bedeutet natürlich noch lange nicht, dass ZSKA eine schwache Mannschaft ist. Die steht jetzt bei der Bilanz von 6-5. Mhm. Und wenn jetzt die nächsten 4 gewinnen in Folge und dann auf Platz 2 stehen, würde sich ja auch keiner wundern.
Alba Berlin spielt, also wir haben einen Doubleheader, das ist ganz spannend an diesem, nicht nur einen Doubleheader, sondern wir haben Tripleheader sozusagen. Also wir haben ja am 25. November das schon erwähnte Länderspiel und haben um 18 Uhr deutscher Zeit das Spiel ZSKA gegen Bayern München, dann um 19 Uhr Deutschland gegen Estland und um 20.30 Uhr, Alba Berlin gegen Maccabi Tel Aviv. Also das ist, ich sag mal, so leicht überlappend immer, aber man kann sich da eigentlich einen klasse Basketballabend machen. Ist klar, erstmal das Euroleague-Fenster und das FIBA-Fenster, aber andererseits wollen wir es positiv sehen, dass es jede Menge Basketball zu schauen gibt. Und Alba spielt gegen Maccabi, die, ja, ganz klares Upgrade sind im Vergleich zum vergangenen Jahr. 7-4 die Bilanz und für Alba 3-8 momentan. 18 Punkte Führung gegen Kasan aus der Hand gegeben.
Ja, das hat so wehgetan. Also das muss so wehgetan haben, auch für die Spieler bei Alba. Nach 18 Punkten Vorsprung bei Kasan, eigentlich als klare Außenseiter noch zu, also so hoch zu verlieren vor allen Dingen dann am Ende noch. Das war schon bitter. Maccabi ist eine sehr interessante Mannschaft. Auch viele, die vielleicht die Euroleague nicht so verfolgt haben in den letzten Jahren, werden viele der Namen kennen, weil die extrem viele ehemalige BBL-Spieler haben. Derek Williams, Cameron Taylor, Jalen Reynolds ist da unter anderem mit dabei, Matthias Lessor, also sehr viele Leute, die man aus der Zeit hier schon kennt, und dann haben die aber auch so ein paar echte Topstars noch mit dabei, in James Nunnally, in Ante Zizic, das sind große Namen, die dabei Maccabi Tel Aviv auch tatsächlich momentan gut in einem Teamverbund zusammenspielen einfach. Das sind nicht nur Individualisten, man hat das Gefühl, dass das alles recht ausbalanciert ist und das ganze System vereint sich dann letztendlich um den Superstar, um Scottie Wilkin.
Also auf jeden Fall eine super schwere Aufgabe für Alba. Aber irgendwie müssen sie auch mal wieder ein Spiel gewinnen. Ist zwar eine recht ausgeglichene Liga, aber man hängt da so ein bisschen jetzt auf Platz 16 mit einer Bilanz von 3 Siegen aus 11 Spielen. Also ein Drittel der Saison ist schon rum. Wenn man da irgendwie noch die Spannung halten will oder so ein bisschen auch den Blick, der auf die Tabelle nicht immer nur Augenschmerzen verursachen soll. Aber gut, ist eine Liga, wo es nicht einfach ist, Spiele zu gewinnen. So. Soweit unsere Euroleague. Das heißt, wir haben noch gar nicht, haben wir schon über die BBL der vergangenen, wir haben nur über dein Spiel gesprochen, oder?
Ja, und über den Nachbericht von Bayreuth, wenn du dich entsinnst.
Ja, es gibt jetzt eine 14-tägige BBL-Pause. Glaubst du, dass es zu Trainerwechseln kommen wird in diesen 14 Tagen.
Da bin ich nicht genug Michael Körner. Da lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Da sage ich gar nichts dazu.
Du glaubst, dass ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehne?
Ja, wenn sich hier einer lehnt, dann bist es eher du. Ich bin mehr so der, mach das Fenster zu, ist kalt.
Ja, ich möchte gar kein Fenster aufmachen, weil ich glaube, dass zwei Fenster bereits geöffnet sind, aus denen man sich herauslehnen könnte im Bereich des Trainerwechsels. Vielleicht sogar zweieinhalb Fenster, um ehrlich zu sein. Das eine Fenster hat sich jetzt wieder weiter geöffnet und das ist in Oldenburg mit der Heimniederlage gegen Gießen. Da hieß es ja vorher, wenn sie gegen Bamberg verlieren, ist die Zeit abgelaufen für Mladen Dreyenčić. Jetzt hat man Bamberg geschlagen, aber eben nun gegen Gießen verloren, daheim. Ich kann mir vorstellen, dass da nochmal in diesen 14 Tagen vielleicht doch diskutiert wird, ob man da was verändern kann. Und das zweite Fenster, was sich doch relativ weit wieder geöffnet ist, das in Bamberg. Also eine gewisse Unzufriedenheit der Fans ist ja in den sozialen Medien schon immer zu spüren und zu lesen gewesen. Und nun hat man zwei Spiele in Folge abgeliefert, in Oldenburg und jetzt zu Hause gegen Bonn, wo die Mannschaft einen, mit Ausnahme von Chris Sengfelder eigentlich, einen doch, ja, eher lustlosen Eindruck hinterlassen hat. Und ich bin nicht ganz sicher, ob man da vielleicht auch drüber nachdenkt, auf der Trainerposition was zu verändern. Also die ganz große Liebe scheint das da nicht zu sein in Bamberg zwischen Reuerkers und dem Verein.
Ich finde, wir können mal auf die Kehrseite der Medaille gucken und uns darauf festlegen. Oder da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Die Telekom Basketball sind ein Top-Team und werden am Ende unter den ersten vier abschließen. Ich glaube nicht, dass das fluky ist. Ich glaube nicht, dass das frühe Saison so ist und sich dann noch ändern wird. Das sieht wieder nach dem Thomas Isalo Basketball aus, nur jetzt gepowert mit einem sogar wahrscheinlich noch ein bisschen besseren Kader als in den letzten Jahren bei Crailsheim. Und jetzt mit 20 gewonnen bei Bamberg. Ich bin sehr überzeugt davon, was da bei den Telekom Basketball derzeit auf dem Parkett steht.
Das war ein super Spiel der Bonner. Ich habe nach der Partie auch noch mal kurz mit Isalo sprechen können und habe gesagt, dass ich hab selten ein Team gesehen, was wirklich über 40 Minuten so konstant den Gameplan umgesetzt hat. Also das war von A bis Z eine überragende Leistung. Kurzer Einwurf vielleicht noch an der Stelle, weil mich natürlich ein paar Menschen angesprochen haben. Ja, ihr müsst jetzt bei Abteilung Basketball natürlich mal erklären, warum die Telekom nicht mehr der Hauptsponsor bei den Telekom Baskets ist. Ihr seid ja Telekom. Also, nee, also die Sache ist die, dass das Engagement der Telekom bei den Baskets eigentlich nichts mit Magenta Sport zu tun hat. Also das wurde auch offiziell ja nochmal, und das ist auch nur das, was wir hier zitieren können, festgestellt, und dass mit Magenta Sport da nichts passiert. Also es heißt nicht der Rückzug der Telekom aus dem Bereich Basketball oder Sport im Generellen, sondern einfach eben auf 3 Jahre jetzt angelegt, der peu à peu Rückzug als Hauptsponsor bei den Telekom Baskets. Das Namenspatronat wird in der kommenden Saison abgegeben. Also da kann im Grunde, dann können die Bonner sich jemanden Neues suchen, werden sie sicherlich auch. Aber es hat nichts damit zu tun, dass es kein Basketball mehr gibt bei Magenta Sport oder keinen Sport an sich mehr gibt bei Magenta TV.
Die Telekom hat dich zu dem Meeting da nicht eingeladen? Interessant.
Nee, also man denkt immer, man müsste das alles dann ja, weil wir ja quasi da zugehören, irgendwie alles vorher wissen, aber das ist natürlich Quatsch. Wir wissen eh am wenigsten. Wir wissen auch nicht, ob es Trainerwechsel gibt, aber dass da bei den beiden genannten Vereinen ein bisschen diskutiert wird, das ist offensichtlich, und es gibt auch noch. Eigentlich müssen wir auch mal über das Thema Bayreuth und Bamberg sprechen. Das sollten wir uns mal auch auf die Fahne schreiben, denn wir haben ja dann doch eine kleine Vermischung bei diesen beiden Clubs, die leicht diskutabel ist. Wir haben bei Bayreuth mit Karl Steiner, den Hauptgesellschafter, dem der Bumster gehört, und der sitzt auch im Aufsichtsrat bei Brose Bamberg. Und eigentlich ist das eine Geschichte, wo man sagen muss, wieso? Also, das ist ja irgendwie komisch. Also stell dir vor, du sitzt im Aufsichtsrat von Bayern München und bist gleichzeitig der Hauptgesellschafter von Borussia Dortmund oder sowas. Also das ist ja, gibt's eigentlich nicht, diese Konstellation. Und das, sie existiert aber. Und irgendwann werden wir das mal aufarbeiten müssen, weil das ist ein sehr ungewöhnliches Konstrukt.
Ja, also jetzt, ich hoffe nicht, du planst dich das jetzt aufzuarbeiten, weil dafür bin ich nicht schlau genug. Nee, jetzt also, jetzt die Pros und Cons von so etwas improvisiert mir zu überlegen.
Mir ist das nochmal aufgefallen, jetzt in Hinsicht der Tatsache, ob Trainerwechsel und Trainerveränderungen stattfinden können. Also Raul Korner in Bayreuth hat sich ja auch zuletzt so ein bisschen so geäußert, hier muss irgendwas passieren, hier muss irgendwas vorangehen, sonst hat er das nicht weiter formuliert, aber man merkt so ein bisschen eine gewisse Unruhe, vielleicht, ja, was die Entwicklungsschritte angehen. Also ich will nicht sagen, der will da weg, um Himmels Willen. Nein, nein, nein. 100-68 gewonnen gegen MBC, bestes Spiel der Saison, hurra. Aber ja, im Zuge dieser ganzen Diskussionen, die da aufgekommen sind, fiel mir eben auch nochmal auf, dass das ja mit Bamberg irgendwie da auch ein etwas seltsames Konstrukt ist, da in Oberfranken. Gut, jetzt fehlt noch, was fehlt noch? Der Anruf in Norwegen fehlt noch, ne? Also den müssen wir natürlich noch bringen. Also ich bekomme natürlich ständig jetzt Nachrichten, was hier mit der Nationalmannschaft ist. Ich weiß es nicht. Ich rufe auch jetzt den Herbert nicht an. Ich rufe jetzt den Schwedhelm an. Das ist derjenige, der jetzt dran glauben muss. Der Schwedhelm. In Norwegen, puff. So, mal gucken. Das ist vermutlich, denke ich mal, wieder die Mailbox. 20 nach 10 am Montagmorgen.
Oh. Hey, Conny.
Du bist es wirklich?
Hier spricht der Anrufbeantworter von.
Wir haben dich erreicht. Du bist hier bei uns auf dem Mischpult im Podcast mit Basti und mir. Wir sind tatsächlich durchgekommen. Es ist unglaublich. Wow.
Unfassbar, ja.
Im 43. Versuch erreichen wir Philipp Schwedhelm in Norwegen, denke ich mal, oder?
Genau so, im Office.
Im Office sogar, bei deinem neuen Job.
Ja, genau.
Du bist ja jetzt, du hast so eine Jobbeschreibung, die man als Nicht-Intellektueller gar nicht so versteht. Was machst du da genau?
Ja gut, mein Jobtitel ist Sales and Business Development Manager. Mhm. Und das ist ein IT-Unternehmen, was mit Cloud-Systems arbeitet und mit Industrie 4.0 zu tun hat. Gut, ich weiß nicht, wie ich das leicht beschreiben soll, aber was ich mache, ist, dadurch, dass es noch ein relativ junges Unternehmen ist, habe ich viel Verantwortung in verschiedenen Bereichen. Und wir haben coole Projekte, das viel mit Nachhaltigkeit und so zu tun hat. Also ist schwer, das jetzt in einer Minute zu erklären, aber es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die extrem Spaß machen und wo ich echt auch viel lernen kann.
Mhm. Wir wissen ja mittlerweile, dass du einen Norwegisch-Kurs belegt hast. Der hat uns ja über Wochen begleitet. Kannst du denn schon so gut Norwegisch, dass du da so einen Job mit Industrie 4.0 und Cloud und hier und das da abliefern kannst?
Wenn es jetzt rein auf Norwegisch wäre, dann müsste ich da passen. Mhm. Aber letztlich ist es ein Unternehmen, was auch international auf der Bühne quasi spielen will und da auch Englisch als ihre Hauptsprache installieren möchte. Insofern sind sie eigentlich ganz froh, dass ich reinkomme und sie dadurch irgendwie auch zwinge, ein bisschen mehr Englisch zu sprechen. Mhm. Aber letztlich ist es Stand jetzt noch so, dass sie auch das gut finden, dass ich Norwegisch lernen will und auch jetzt viele Meetings und so einfach auch weiter auf Norwegisch laufen. Und ja, an dem einen oder anderen Thema, wenn es klar, wenn es gerade auch um so komplexe Themen geht, ist es nicht immer leicht zu verstehen, aber ich komme gut durch.
Du bist sozusagen jetzt nicht nur weg vom Basketball, sondern auch weg aus Deutschland. Das ist ein ganz neues Leben jetzt, ne?
Ja, das ist Wahnsinn, was irgendwie die letzten Monate alles irgendwie passiert und auf sich eingeprasselt ist. Und einfach so viel Erfahrung und Eindrücke und so, ist auf jeden Fall eine super, super spannende Zeit für mich.
Aber es lebt sich gut in Norwegen. Ich habe nur immer gehört, da ist alles so teuer, oder? Da kostet irgendwie ein Bier 8,30 Euro, oder?
Ja, dann musst du aber Glück haben, dass du das irgendwo findest. Aber gut, es hat dann auch nicht die Größe vom Kölsch, sondern eher so die süddeutschen Masse. Aber ja, nee, das ist schon sehr, 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 sehr teures Land. Und ja, gerade auch was Alkohol betrifft und verschiedene andere Produkte sind deutlich teurer. Aber grundsätzlich ist so, die Lebensqualität ist unfassbar hoch hier. Mhm. Du hast einfach die Möglichkeiten, ich wohne ja in Oslo und wir haben hier das urbane Leben halt durch die Stadt, aber gleichzeitig auch Wasser und Berge vor der Haustür, was halt eigentlich in allen Jahreszeiten einen ermöglicht, so viel in der Natur zu sein, aktiv zu sein und was die Norweger auch fest in ihrer Kultur verankert haben. Insofern so irgendwie, und Arbeiten ist auch, also sagen wir so, es spielt ein bisschen untergeordnete Rolle im Vergleich zu Deutschland. Also ist, die Leute kommen ein bisschen später und gehen ein bisschen früher. Insofern, das passt auch schon ganz gut dazu. Ich fühl mich sehr wohl hier.
Ja, das klingt gut. Was ist mit Basketball? Haben die da irgendwie, spielen die das auch?
Ja, und ich auch. Und zwar haben der Arbeitgeber, mein aktueller, mir dabei geholfen, mein Verein, für den ich jetzt spiele, hat mir geholfen, den Job zu bekommen, den ich jetzt habe. Und im Gegenzug spiele ich halt nochmal in der Saison für sie. Und das ist die norwegische erste Liga, was aber auch semi-professionell ist. Also es ist, wir trainieren 3-4 Mal die Woche. Und dann spielen wir meistens sogar um die 2 Spiele, die Woche, weil die Saison kürzer ist, aber dafür mehr Spiel halt innerhalb einer Woche.
Also du spielst jetzt in der ersten norwegischen Liga?
Ja.
Ach komm.
Ja, aber ich habe vor 2,5 Wochen, glaube ich, angefangen, nachdem ich 4 Monate lang irgendwie 3-4 Mal auf dem Freiplatz gezockt habe und 3-4 Mal joggen. Also ich bin gerade die Quoten sind unterirdisch, aber ich kann mit meiner Athletik hier punkten.
Ja, also es tut mir leid, dass ich die jetzt hier einwerfen muss hier, aber 15,4% aus dem Feld, 15,4 von der Dreierlinie bisher in 27 Minuten für Philipp Schwedhelm. Ich würde mal sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Wie heißt denn die Mannschaft?
Bærum Basket. Und Bærum, das ist so ein norwegischer Buchstabe, das ist so AE aneinander gekettet.
Aha.
Und das, ja genau, Bærum Basket.
Bærum Basket mit, da ist dein Name, da, Nummer 15, da ist er.
Ja. Aber wirf nicht zu tief den Blick in die Statistik. Im Augenblick habe ich mich da nicht so mit rumbekleckert.
Ja, ich schau mal, wer ist Topscorer, Points, 22,8, Stian Mios.
Ja, der ist eine Maschine.
Okay, deine Statistiken sind wirklich brutal schlecht, sehe ich gerade. Mein Gott.
Ja, okay, Curly ist jetzt wieder gut.
Aber 6,7 Rebounds, die hast du in der BBL nie geholt.
Nee, ich sag ja, ich kann hier mit meiner Athletik punkten.
Das heißt, die Frage, ob du Basketball vermisst, stellt sich momentan gar nicht. Jetzt haben wir ein Nationalmannschaftsfenster in dieser Woche. Verfolgst du das dann aus der Ferne? Also schaust du, wer da jetzt gerade so mal im Kader steht und wer nominiert wurde?
Ja, das kriege ich so ein bisschen am Rande mit durch Instagram. Aber was ich verfolge, sind tatsächlich meine Baskets und versuche auch immer mal wieder irgendwie reinzuschauen. Aber es kommt jetzt in letzter Zeit leider gar nicht so sehr dazu, weil mit Arbeit und Training und so weiter und wenn wir dann eine freie Minute haben, dann wünscht meine Frau irgendwie Unternehmen Sachen. Insofern habe ich es gar nicht geschafft, so viel zu schauen, aber natürlich verfolge ich es immer noch.
Ja. Irgendwie die Daumen. Wir haben die Oldenburger gerade schon so ein bisschen besprochen. Hast du eine Erklärung dafür, warum das da nicht läuft?
Ja, wie gesagt, ich habe jetzt im letzten es nicht so geschafft, das wieder reinzuschauen. Aber ja, es sind ja auch oft so Nuancen, die entscheidend sind. Ne? Ich glaube, Oldenburg hat ja auch viele Spiele relativ knapp verloren und wenn du einfach irgendwann mal der Wurm drin ist und dann fehlt irgendwie der Rhythmus und das Selbstbewusstsein und so weiter und dann ist es auch irgendwie schwer, da wieder rauszukommen. Wenn man auch so Teams auch, gerade auch wie Ulm, die ich ja auch immer noch sehr verfolge als ehemaliger Ulmer, sehe, die hatten ja auch öfters mal bis Dezember noch zu kämpfen und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und im Playoff war das die Mannschaft, die man nicht spielen wollte, auf Platz 6, 7, 8. Insofern hoffe ich, dass da in Oldenburg auch dieser Effekt noch irgendwie eintritt.
Ja. Ja, also es könnte eng werden für den Laden, aber noch gibt es da keine aktuellen Entwicklungen. Ja, Phil, wir wollen dich nicht länger von der Arbeit abhalten. Die gucken wahrscheinlich eh schon ein bisschen komisch, dass du die ganze Zeit da Deutsch telefonierst und denken wahrscheinlich, du quatschst mit deiner Familie oder sowas.
Ja, Körni, du wirst es nicht glauben, aber ich habe mein eigenes Office.
Du bist da ganz alleine drin?
Ja, jeder hat so seinen eigenen Raum.
Ah, okay.
Meine Frau ist ganz neidisch. Sie meint, das für den ersten Job. Die hat es in ihrer Karriere noch nicht geschafft.
Ja, aber manche hocken ja auch ganz gerne mit mehreren zusammen, ne? Also
das stimmt. Ja, das ist, wir versuchen, also so, das gibt ist einfach so, wie das Office strukturiert ist, hat seine Vor- und Nachteile, aber unser Chef meint, das ist gewöhnungsbedürftig und hat das eigentlich ganz gerne, dass wir auch untereinander in die Offices dann gehen und austauschen und noch irgendwie der Kontakt so da ist.
Absolut.
Aber für einen Podcast ist es natürlich perfekt.
Ah, genau. Ja, dann würde ich sagen, ich habe direkt hier mein Häkchen gemacht hinter Barum Basket Bekustua. Den Verein, den verfolgen wir jetzt weiter. Mal gucken, ob man das irgendwo, kann man das irgendwo schauen?
Ja, wir haben ja jede Woche ein Euroleague-Segment, dann machen wir halt ab jetzt auch jede Woche ein Philipp Schwedhelm-Segment.
Ja, wir gucken uns jetzt immer an, was du da zusammenspielst.
Ja, warte noch bis nach Weihnachten, wenn es wieder laufen kann. Ja.
Das nächste Spiel ist auch erst am 1., nee, Quatsch, doch am 1. Dezember spielt er erst wieder.
Ja, ist auch ein Fieber-Window hier. Norwegen spielt jetzt gegen Kosovo für die Quali, für die EM-Quali.
Ach komm. Okay. Ja. Norwegen gegen Kosovo, ja, um Himmels Willen.
Und Dänemark, das sind die zwei.
Alles klar, dann es war schön, dich gesprochen zu haben.
Absolut.
Und legendär natürlich, legendär, Philipp, legendär deine Mailbox-Ansage. Also, da haben wir uns tatsächlich jedoch arg auf die Schenkel geschlagen.
Ja, geil.
Gute Zeit, liebe Grüße und genieß das Leben. Es scheint gut zu dir zu sein. So soll es sein.
Dankeschön, mach's gut.
Gute Zeit.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
So, es hat geklappt.
Das ich bin ein bisschen leer jetzt aber auch. Ja, also, wen rufen wir denn jetzt an?
Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade jetzt, also, dass es geklappt hat. Das war's. So, ich habe noch Neuigkeiten zur deutschen Basketballnationalmannschaft. Also, es gibt kein frisches Update zu Gordon Herbert, aber Ogbe ist raus. Das war jetzt relativ klar, weil Ogbe ist ja am Freitag positiv getestet worden in Bamberg. Und dafür ist Lynn Schormann dabei aus Frankfurt. Wimberg ist raus. Aha. Herkenhoff ist raus. Für Herkenhoff ist Fabian Black nachnominiert worden und für Wimberg David Krämer. Und dann noch, das war aber auch schon am Freitag bekannt, ist Andi Seifert ja raus. Der Bayreuther hat sich ja den Fuß verletzt und Michael Kessens, der Bonner, ist für die große Position danach nominiert worden. Im offiziellen momentan Kader stehen auch Akpinar und Matissek und Vogtmann als Euroleague-Spieler. Das ist aber noch nicht 100% sicher. So, Riesentheater. Ach, Tibor Pleiss auch, aber wie gesagt, das ist alles noch nicht sicher, ob die kommen, weil die Vereine da, wissen wir ja, ne? Das dauert alles, bis die da sich entschieden haben, ob sie den jeweiligen Spieler gehen lassen, während eines Euroleague-Fensters oder nicht. im Bereich Akpina, das ist meine Info, gehe ich von einer Wahrscheinlichkeit von 90% aus, dass er kommt. Und bei den anderen gehe ich davon aus, dass es eher nicht klappt. Das ist aber nur meine persönliche Meinung.
Ja, also da habe ich keinerlei Möglichkeit, das einzuschätzen. Es ist halt insofern auch interessant, weil das Euroleague-Spiel natürlich das Derby ist, also Anadolu gegen Fener. Und da sind ja dann auch gleich Akpina und Tibor Pleiss involviert in dieses Duell. Ja, schauen wir mal.
Müssen wir schauen. So, Basti, das heißt für uns jetzt hier... Ich glaube, das war's, oder?
Ja. Ich möchte mich an offizieller Stelle hier nochmal entschuldigen, dass es so Chaos war. Du hast, das haben vielleicht die Hörer nicht so mitbekommen, aber es war super technisches, also große Schwierigkeiten bei mir.
Ja.
Ich höre mich die ganze Zeit doppelt. Das ist wirklich Wahnsinn.
Weil hast du nicht in der Gartenhütte bist heute, weil du wieder zu Hause bist. Das ist, du musst wieder zurück in die Gartenhütte. Mehrere Zuhörer haben mir geschrieben, dass du einfach immer in der Hütte sein solltest und dass man auch die Gartenhütte mit auf unser Foto nehmen sollte für die Abteilung Basketball Folgen, also für unser, wie nennt man das überhaupt? Unser Brand, nee.
Branding, ja, das keine Branding. Ahnung. Unser Cover. Das Cover. Ich möchte mich an der Stelle nur entschuldigen, falls hier viele technische Probleme in der Folge sind, liegt es wahrscheinlich an mir, sorry.
Ja, ist alles kein Problem. Dafür musst du nächste Woche die Gitarre wieder mitbringen.
Okay, ja. Alles klar, Deal.
Deal. Gut, dann an dieser Stelle gute Zeit, nicht vergessen, Nationalmannschaft und Euroleague, alles an einem Tag. Am Donnerstag ist Basketball das Megaprogramm und am Sonntag dann auch nochmal die deutsche Nationalmannschaft in Polen. Bis dahin, eine gute Zeit.
Ciao, ciao.
We treat people here with complete respect. This is Germany.